Ich bin Kindergruppenarbeit gewöhnt, deshalb, ja, lasst euch mal überraschen. Da muss man sich immer ein bisschen was einfallen lassen. Genau, ich hatte was auf dem Herzen, und zwar zum Thema Licht. Das Licht. Man könnte es auch kurz überschreiben mit Eifer für Gottes Licht. Genau, da fange ich mal an mit 1. Johannes 1 bis 13. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis und er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, dass er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Genau, und ich habe da mal, weil wir das auch bei der Rubenausfahrt hatten, halt das Licht, ich habe da mal ein bisschen nachgeschlagen und im Hebräischen heißt das, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Or, also O-R und dann noch so ein Akzent drüber. Und das heißt zum einen Licht, hell werden, leuchten, anzünden. Das Wort bezeichnet auch Feuer, das Licht einer Lampe. Es wird auch verwendet von der Feuersäule, wo Gott das Volk Israel durch die Wüste geleitet hat. Es bedeutet auch, dass Gott seine Herrlichkeit auf der Erde leuchten lässt. Und Gottes Wort wird auch an manchen Stellen mit diesem gleichen Wort benutzt. Und es ist ganz interessant, im 2. Mose 10, also wo die 9. Plage kam über das ägyptische Volk, da hat ja Gott zu Mose gesagt, strecke deine Hand aus und es soll Finsternis sein in Ägypten. Und dann steht da geschrieben, aber alle Söhne Israels hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Und das ist schon gewaltig, wenn man sich das so vorstellt, also es ist totale Finsternis. Und die hatten halt Licht bei sich. Ja, für uns ist ja klar, also so meine ich doch, dass Gott selbst das Licht ist. Psalm 27,1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und Jesaja 10, und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme. Also, ja, Jesus wird zur Flamme. Ich habe jetzt noch eine ganz kleine Kerze mitgebracht. Genau, weil Jesus sagt von sich selber, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also, ja, die Bedingung ist die Nachfolge, nicht? Also ich muss, wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Und das heißt, im Klartext ist, denke ich, ganz logisch, dass wir unser Leben Jesus geben. Und er sagt ja auch, jetzt lebe nicht mehr ich alleine, sondern Jesus lebt in mir. Das bin ich jetzt. So. Jesus lebt in mir. Bis hierhin klar, oder? Ist eigentlich ganz einfach. Und zwar geschieht es, indem ich mich dafür entscheide, für Jesus zu gehen, mit Jesus zu gehen. Ich erkenne das und ja, lade ihn ein in mein Leben, so wie wir das hoffentlich heute früh hier gemacht haben. Und in Matthäus 5,14 steht eine sehr interessante Bibelstelle, die eigentlich das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und zwar steht dort, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wir sind jetzt das Licht der Welt. Also Jesus in uns ist das Licht der Welt. Und also es ist ein Fakt, sobald ich ein Kind Gottes bin, bin ich Licht der Welt. Und weiter steht, man zündet eine Lampe an, damit sie allen im Haus, also damit alle, die im Haus sind, damit sie diesen leuchtet. So, das heißt, da sind noch ganz viele andere im Haus. So, Licht leuchtet. Für die. Vielleicht leuchten die auch, aber so weit sind wir noch nicht. Weil Matthäus 5,16 steht, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das heißt, es ist eine aktive Handlung, also das Licht, was in mir ist, das ist Jesus bzw. der Heilige Geist und der bewirkt die guten Werke in mir, wenn ich mich halt danach ausstrecke. Und das Ziel davon ist, dass der Vater verherrlicht wird. Also das Licht in mir ist dafür da, dass der Vater verherrlicht wird. Also nicht, dass ich selber irgendwie rumgehe und sage, hey, guckt mal mein tolles Licht an, ja, sondern es geht um den Vater. Genau, im 1. Petrus steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das heißt, wir dürfen Gottes Tugenden, also seine Art und Weise, wie er ist, widerspiegeln. Und genau, wir haben das Licht nicht zu unserem eigenen Glanz in uns. Und da müssen wir jeden Tag eigentlich eine Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen, dass das Licht halt weiter leuchtet. Ja. Selber gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, also folge mir nach, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wenn mir das jetzt irgendwie alles zu anstrengend ist oder ich halt aufhöre, nach oben zum Herrn zu gucken. So, also das soll jetzt einfach mal verdeutlichen, das ist halt der offene Himmel über dem Licht, also in dem Fall jetzt über mir. Zack. So wird die Flamme immer kleiner. Genau. Und das heißt, wenn wir lange keine Gemeinschaft mit Gott hatten, also durch Bibellesen oder durch den Vater, durchs Gebet, dann ist es manchmal sehr mühselig, wenn wir in diesem Zustand sind. Halt, und der Himmel nicht über uns offen ist, da halt zurückzukommen. Und genau, wir haben halt gehört, dass das Wort Ohr, dass es halt auch fürs Wort steht, das Licht. Und Psalm 119, Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht auf meinem Pfad. Sprüche 6,23, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ist Licht. Das heißt, Gottes Wort bewirkt Licht in uns und gute Werke, die wir tun sollen. Jetzt muss ich das mal wieder anzünden. Gott sprach, es soll Licht werden und es ward Licht. Ist cool, ja, hat er durch sein Wort gemacht, hat gesagt, es soll Licht werden und dann war Licht. So, wenn du jetzt in einer verzwickten Situation bist, wo wir ja alle sind, weil wir ja nun mal in der Welt sind, dann, ja, was du vorhin auch gesagt hast, Albert, dann such im Wort nach Lösungen für deine verzwickte Situation oder frag jemanden, wo du weißt, der hat vielleicht eine Lösung für dich, also eine Vertrauensperson. Und aber auch dessen Rat muss ich an dem Wort messen lassen, aber dazu kommen wir später. Und ich habe hier mal in der Bibel eine kleine Episode gefunden, beziehungsweise meine liebe Frau hat die gefunden. Lese ich euch mal vor. Und zwar ist das der Psalm 72. Braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese einfach mal vor. Nee, ich habe gelogen, Psalm 73. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qual haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht, und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihre Augen, sie fahren daher in der Einbildung des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit, Bedrückendes von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie soll Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind die Gottlosen und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag, meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Also kurzum, hier ist ein Typ und der ningelt rum. Ja. Guck dir mal die anderen an. Ich als Kind Gottes hab's total schwer. Die haben keine Qualen, die kennen keine Mühsal, die haben keine Sorgen, die haben keinen Mangel. Ich mühe mich hier ab, alles umsonst und meine Züchtigung, so steht es im Wort, ist jeden Tag da. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, stimmt, den Gottlosen, denen geht es ja richtig gut. Und ja, den Königskindern geht es schlecht, ja. Wäre jetzt aber bloß die halbe Wahrheit. Aber Jesus hat auch gesagt, dass die Nachfolge halt einen Preis hat. Er hat uns nicht versprochen, dass wir uns die Füße hochlegen in der Hängematte und dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ganz im Gegenteil, im Wort steht, vielfältig ist das Unglück der Gerechten. Peng. Aber es geht dann auch weiter. Aber aus all dem rettet ihn der Herr. Und so geht es auch hier weiter. Im Vers 16, da dachte ich nach, um dieses zu begreifen. Das heißt, also der Herr hier hat erstmal den Entschluss gefasst, Moment, ist es denn wirklich so? Da muss ich mal drüber nachdenken. Eine Mühe war es in meinen Augen. Also er war in dem Zustand, Herz aus, Himmel verschlossen, es war Mühsal. Also es musste irgendwie, musste sich dazu durchringen. Also es fällt uns nicht so einfach zu. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Und der Psalm endet, ich aber Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt und erzähle alle seine Taten. Also man könnte die Abfolge so sagen. Erstens, da war Unzufriedenheit oder Groll. Also wegschauen von Gott, wegschauen von seinem Licht. Dann hat er eine Lösung gesucht. Das war aber Mühsal, weil halt diese Gemeinschaft nicht da war. Und Punkt 3 geht er dann halt zum Vater. Und im Wort steht, dass wir in seinem Licht das Licht sehen. Also bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Und ja, das Geniale ist, wir können immer zu Gott gehen. Also selbst wenn wir in dem Zustand sind, wenn wir in dem Zustand sind, der vorher hier demonstriert wurde, dann hat Jesus ja gesagt, dass er den Glimmen doch nicht auslöschen wird. Also auch was der Albert vorhin gesagt hat, wenn wir wirklich mal richtig Bockmist verzapft haben und was weiß ich, wir so viel Stress hatten um uns rum und 3 Wochen lang nicht Bibel gelesen haben und gemerkt haben, oh, das ist aber irgendwie, ich habe da gar keine Lust und das ist so mühselig, dann ja, Jesus selbst ist gekommen, um ein Feuer anzuzünden, um Feuer auf die Erde zu werfen. Psalm 43,3, sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ist, denke ich, immer ein gutes Gebet, was wir auch täglich für uns in Anspruch nehmen können. So, das ist die eine Seite. Wir sollen Licht sein. Und da geht es aber noch weiter bei Matthäus. Da steht nämlich, wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Also mich hat dabei unheimlich zum Nachdenken gebracht. Also es ist ein Fakt, wir sind Licht. Und jetzt müssen wir uns aber entscheiden, was sind wir denn für ein Licht? Und in Lukas wird es noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. Sieh nun zu, dass das Licht, was in dir ist, nicht Finsternis ist. Genau, wir haben selbst die Verantwortung darüber. Und ich habe da zum Thema Licht im 2. Korinther steht, dass der Satan selbst die Gestalt eines Engels in Lichtgestalt annimmt. Und genau, das kommt dann immer so, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, beginnt immer alles mit den Gedanken, was weiß ich, eine Sache, wo wahrscheinlich bloß ich mit zu tun habe, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er dich versorgt, ja. Und dann müssen wir Gottes Wort kennen und müssen sagen, ja, denn er hat gesagt, dass er nichts Gutes denen vorenthält, die zu ihm aufschauen oder dass die, die den Herrn fürchten, dass sie kein Gut entbehren werden. So, wenn ich jetzt aber darauf höre, auf den Teufel, auf die Stimme, die sich als Licht darstellt, aber nicht Licht ist. So, ich muss ja ein bisschen improvisieren. Ja, es steht dazu, seht zu, dass ihr Licht seid, dass das Licht in euch nicht Finsternis ist. Wenn ich jetzt, ich nehme mal den Asaf hier wieder, ja, der da sagt, ach, das ist alles so anstrengend und dann bin ich ist da irgendwie Neid und Unzufriedenheit und Wut und ja, es fällt mir jetzt noch ein, halt all das, wo im Gotteswort steht, dass es nicht die Früchte des Lichts sind. So. Dann können wir sehen, dass das Licht in uns Finsternis ist. Und genau, im Wort steht, habt nicht gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Genau, und wenn jetzt ein, also mir geht es eigentlich darum, dass wir das begreifen, dass wir sind Licht und wir müssen aber uns entscheiden, ist das Licht in uns Finsternis oder ist das Licht Licht? Und wenn jetzt ein Bruder oder eine Schwester zu dir kommt und einen Rat haben will, weil es gerade in der Situation ist, dass er nicht selber zurechtkommt, oder dann, ja, dann sei nicht wie die Freunde von Hiob, die dann irgendwie gesagt haben, also aus ihrem Herzen geredet hat, wo Gott hinterher gesagt hat, ihr habt Unwahrheit über mich geredet, deshalb müsst ihr sterben. Genau. Ja, ist einfach eine Herausforderung, seid Lichter, die das Licht weitergeben. Und das ist was, wofür wir uns täglich entscheiden müssen. Und ich habe hier noch eine ganz tolle Bibelstelle gefunden, wenn man selber in der Situation ist, wo es einfach knistert, und zwar steht es in Micha 7,8, freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Genau. Lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Dann habe ich eine sehr interessante Querverbindung gefunden zu Jesaja 58. Ein Teil davon steht ja da hinten an dem Banner dran. Ich lese einfach mal vor, weil es ist Gottes Wort. Genau, es ist nicht vielmehr das, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch des Fingerausstreckens und böse Reden und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten und du wirst genannt werden, Vermaurer von Breschen, wie der Hersteller von Straßen zum Wohnen. Das war's, lasst uns Licht sein. In Jesaja 2,5 steht, Haus Jakob kommt und lasst uns im Licht des Herrn leben. Wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, hatte ich so gedacht, ja, man könnte das jetzt damit abschließen, dass wir halt zusammen eine Entscheidung treffen vor Gott und sagen, wir wollen halt Licht sein. Ach so, wir können das hier noch kurz ausbauen, weil wenn wir doch mal in dem Zustand sind, ja, wir haben ja Jesus, dann können wir ja Buße tun. So. Ich gebe jetzt kein neues Wasser rein und dann, genau. Ganz einfach. Und die Annegret wollte noch was sagen. Wir hatten uns kurz unterhalten, dass erst sie und dann ich, aber jetzt ist es doch irgendwie anders gekommen. Willst du anknüpfen?
Ich habe beim Beten letzte Woche, ich denke, ein Stück eine Antwort gekriegt auf die Frage, die Evelyn gestellt hat. Und das wollte ich gerne mit euch teilen. Nun ist das so, dass das unglaublich viele Bibelstellen sind. Ich würde jetzt Zettel austeilen und ihr schlagt die bitte mal auf und ich sage dann immer 1. Thessalonicher 503 und so weiter und dann müsst ihr das lesen, weil wenn ich die dort drei nach aufschlag, wird es ein bisschen lang. Ja? Gib die mal durch. Ja. Danke. Gut. dieses Lichtsein. Ja, ich komme bestimmt zwischendurch drauf zurück. Evelyn hatte ja die Frage gestellt, einmal ganz konkret, soll sie jetzt Medikamente nehmen oder soll sie keine nehmen? Darauf hatte der Axel recht weise geantwortet. Und dann haben wir die Frage, warum dauert denn das so lange? Und wie lange sollte es überhaupt noch dauern? Und das ist eine Frage, die nicht nur die Evelyn hat. Das gibt eine Menge Menschen unter uns, die seit langer Zeit mit verschiedenen Problemen kämpfen. Jeder weiß selber, welche das ist. Das kann eine etwas verunglückte Ehe genauso sein wie ständig ein Mangel an Geld oder eine Krankheit, die einen permanent wieder ans Knie läuft oder Angewohnheiten, mit denen man nicht zurechtkommt oder Kinder, die nicht machen, was man sagt, was auch immer. Die Antwort auf die Frage, wie lange noch? Achtung! Heißt Geduld. Geduld. Und die meisten von uns, also ihr nicht, aber die anderen, die schon etwas älter sind und in der DDR aufgewachsen sind, die kennen ja diese sozialistische Rede, ja, Glauben ist nur Vertröstung aufs Jenseits. Die sagen, immer dann wird alles gut. Und jetzt wollen sie nichts dafür tun, dass es gut ist. Wer jetzt aufgewachsen ist, also ein bisschen jünger ist, der weiß, dass immer alles ganz schnell gehen muss. Ganz schnell. Ich will was, ich muss es sofort kaufen. Ich kriege es sofort in Kredit, dass ich den dann Jahre am Bein habe, ist besch für die Co-Alter, aber bis dahin geht's schnell. Ich will eine Partnerschaft, ich suche mir ganz schnell jemand. Ich gehe auch ganz schnell mit ihm ins Bett, weil das das Erste ist, was ich mache. Gleich nachdem wir uns gekannt haben, den ersten Abend. Gut, dass das jetzt nicht so weise war, das merke ich nach längerer Zeit. Es muss alles immer ganz schnell gehen. Immer. Sofort. Das ist Philosophie unserer Zeit. Und Philosophie heißt ja Lehre von Weisheit. Das ist nicht weise. Das ist einfach nicht weise. Aber es kostet was, nicht weise zu sein in den Augen dieser Zeit. Und bei Gott ist Weisheit. Und Gott sagt, sei geduldig. Gott ist in Geduld vollkommen. Und ich möchte mal, wer auch immer die Stelle hat, Jakobus 1, Vers 4. Könnt ihr... Na, wartet, die habe ich selber noch schnell. Nachher wird es spannender. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Die Geduld soll ein vollkommenes Werk haben. Also diese Herausforderung ist vollkommen. Soll ein vollkommenes Werk haben. Unter vollkommen geht's nicht. Und ich habe das gelesen, ich dachte, mein Gott, ich vollkommen in Geduld. Es ist nicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich habe zwei Kinder. Ich weiß, wie das ist, nicht geduldig zu sein. Kinder fordern einen da sehr heraus, aber ich denke, wer nicht mit Kindern kämpft, ist auch herausgefordert, geduldig zu sein und kommt an seine Grenzen. Die Geduld soll ein vollkommenes Werk haben. Warum? Damit ihr unversehrt seid. Vollkommen in Geduld zu sein, heißt, heile zu bleiben im Innern. Unversehrt. Komplett heil. Nicht angegriffen, nicht kaputt gegangen. Unversehrt. Damit ihr unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Okay. Also bedeutet es nicht, dass ich ewig auf irgendwas verzichten muss. Und keinen Mangel leidet. Und jetzt ist eine ganz interessante Parallelstelle, Matthäus 5, 48. Könnt ihr die mal vorlesen?
Also Matthäus 5, 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
So, jetzt ist es mit dem Vollkommen. Also vollkommen ist vollkommen. Vollkommen in Geduld. Vollkommen. Das ist die Voraussetzung, das ist das, was Gott will, wo wir hin sollen. Wenn wir in Geduld nicht vollkommen sind, tun wir unvollkommene Werke. Und der erste, der mir einfällt zu unvollkommenen Werken, war der Herr Abraham. Abraham hat ein unvollkommenes Werk der Geduld getan und hat Ismael gezeugt. Daran freuen wir uns bis heute. Versteht ihr das? Wenn wir vor lauter Ungeduld kleine Ismaels zeugen, biegen wir an der Stelle ab, wo Gott gesagt hat, ich will, dass ihr unversehrt seid und dass ihr keinen Mangel habt. Und wir biegen vorher ab, weil wir denken, okay, irgendwie mache ich es besser. Irgendwie habe ich es besser drauf. Wie schade. Ich mache euch Mut zu Geduld. Was gewinnen wir durch Geduld? Also als erstes hatten wir Unversehrtheit. Das zweite war keinen Mangel. Jetzt brauche ich mal den, der Lukas 21, 19 hat.
Lukas 21, 19 steht, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren.
Okay, wir gewinnen unsere Seelen. Römer 2, 4 bis 7. Warte, der Jens hinten.
Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und einem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben.
Zwei Sachen, die uns Geduld hier bringen. Ganz konkret die Geduld Gottes, dass Gott geduldig ist und langmütig. Es gibt uns Raum zur Buße. Er gibt uns Raum, Zeit umzukehren. Und das ist nicht nichts. Zu warten, bis jemand merkt, dass jemand anders was falsch gemacht hat. Und jetzt prüft euch selbst, wie ochsisch wir manchmal sind, wie lange wir brauchen, ehe wir umkehren. Das ist überhaupt kein Spaß und für Gott auch kein Spaß. Der sieht uns in die falsche Richtung abbiegen, sieht uns laufen, laufen, laufen. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht, ich muss umkehren. Ehe das soweit ist, das braucht Langmut Gottes. Die Langmut Gottes, die Geduld Gottes gibt uns Raum zur Buße. Und das Letzte, was die Kerstin gelesen hat, ist, dass es uns ewiges Leben bringt. Kerstin, lies nochmal Vers 7. Bitte.
Denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben.
Ja, die kriegen ewiges Leben. Die mit Ausdauer Dingsda-Bumsda-Dingsda suchen, kriegen ewiges Leben. Gut, Hebräer 10, 35. Was bringt uns Geduld noch?
Werft nun eure Zuversicht oder Freimütigkeit oder Unerschrockenheit nicht weg, die eine große Belohnung hat.
Jetzt kommt's. Nötig.
Denn Ausharren habt ihr nötig, damit Schluss. Ihr noch...
Stopp. Ausharren habt ihr nötig. In der alten Luther-Übersetzung steht, Geduld ist euch Not. Gut, weiter.
So, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt.
Yep. Ja. Wer Geduld hat, trägt die Verheißung davon. Wer ungeduldig ist, trägt die Verheißung nicht davon. So einfach. So klar, so einfach. Und so weit weg von unserer Realität. Will ich Verheißung, will ich Erfüllung von Verheißung, brauche ich Geduld. Zuallererst brauche ich mal eine Verheißung, das ist klar. Zuallererst muss ich mich mal an Gott wenden und sagen, Herr, ich brauche eine Verheißung, ich will wissen, wozu. Wohin soll es denn gehen? Aber habe ich eine Verheißung? Wie komme ich zur Erfüllung dieser Verheißung? In Geduld. Nicht ablassen. Nicht loslassen, nicht wegschubsen lassen, nicht vorher abbiegen. Ich brauche Geduld, um die Verheißung, um die Erfüllung der Verheißung zu sehen. Gut, Römer 15, Vers 4. Wozu ist Geduld noch nötig?
Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen.
Ja. Was kriege ich durch Geduld? Hoffnung. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool in einer Welt, wo nichts uns Hoffnung geben kann, die so sicher ist, dass sie in Erfüllung geht? gibt es uns Hoffnung. Geduld zu haben, gibt uns Hoffnung. Und wenn das nicht mehr so ist, wenn wir da sitzen und denken, das dauert schon so lange, ich bete dafür seit Ewigkeiten und nichts passiert. Und eure Hoffnung macht gerade hinten um die Ecke. Das wäre sie gewesen. Lasst euch eure Hoffnung nicht rauben. Lasst euch eure Hoffnung nicht rauben. Ich wollte das, ja, sage ich dann noch. Wie wir gegenseitig oder wie wir miteinander umgehen müssen, um die Hoffnung nicht abzugeben. Ich möchte gerne Römer 5, Vers 2 folgende mal hören. Wir brauchen das Mikro hier vorne, erste Reihe.
Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal in Gottes Herrlichkeit, an Gottes Herrlichkeit teilhaben.
Weiter.
Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt.
Gut, Dankeschön. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber beschämt nicht. Hoffnung beschämt nicht. Wenn man einer Sache schon lange hinterherläuft, dann ist es ganz oft so, dass wir Mut brauchen zu hoffen. Zu hoffen ist nicht das Einfachste. Ich habe viel mit Menschen im Gefängnis zu tun gehabt und die sagen, ohne Hoffnung lebt sich einfacher. Wisst ihr warum? Weil das Herz nicht so verletzbar ist. Wenn wir hoffen, können wir verletzt werden und können wir enttäuscht werden. Und ich denke, Gott will, dass wir hoffen. Gott will, dass wir so ein weiches Herz haben. Und Gott war uns ein Vorbild darin, dieses Herz zu haben. Diese Abfolge, die ich hier gelesen habe, wir rühmen uns der Trübsale. Wir wissen, dass Trübsal Geduld bewirkt. Das steht in Römer 5, Abvers 3. Wir wissen, dass Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Diese Abfolge hat Gott selber durchgemacht. Als Gott Jesus verloren gegeben hat und gesagt hat, der wird sterben für euch. Das ist unglaublich. Was man ganz lieb hat, was einem ganz nahe ist, wegzugeben für etwas, wo man nicht weiß, kriege ich zurück, was ich eingesetzt habe. Und Gott wusste es nicht. Gott wusste, die haben einen freien Willen, die können kommen, aber die müssen nicht. Und Gott hat das durchgehalten. Der hat nicht, nachdem er Jesus geschickt hat, gesagt, okay, jetzt müssen sie aber umkehren. Der lässt uns frei, nach wie vor. Es ist unsere Entscheidung. Gott wusste das nicht. Gott war in Bedrängnis, könnte man so sagen. Bedränglicher kann Bedrängnis nicht sein, als die, in der Gott war. Also er war in der Trübsal und Gott hatte Geduld. Denkt an dieses, er gibt uns Raum zur Buße. Es ist Gottes Güte, die uns Raum zur Buße gibt. Gottes Langmut, die uns Raum zur Buße gibt. Gott hat Geduld. Und in diesem Festhalten an Geduld, in dieser Bewährung in Geduld, kommt Hoffnung. Und wenn wir uns angucken, dann können wir sagen, dass die Hoffnung, die Gott hatte, ihn nicht beschämt. Guckt mal, wir sitzen alle hier. Was vorhin der Christoph gesagt hat, dass dort Leute über Generationen, dass er Gemeinden sieht, die über die Generationen vor dem Kreuz anbeten. Das ist doch Hoffnung, die nicht beschämt, oder? Er hat nicht ins Blaue reingehofft, das ist was passiert. Das ist ein geistliches Gesetz um Hoffnung. Ich macht eure Herzen nicht hart. Und wenn es schon ganz lange nicht passiert ist, macht sie nicht hart. Hofft, hofft, hofft. Habt Geduld. Bewährt euch in Geduld. Hofft. Das kann nicht überwunden werden. Hoffnung aber beschämt nicht. Im Hebräer stehen ganz viele diese Glaubenshelden. Hebräer 11, wer das mal lesen will, das ist sehr ermutigend, wo Leute unglaublich viel Geduld bewiesen haben. Der Herr Abraham, der war also durchaus in der Lage, Kinder zu zeugen. Das hat er mit seinem Ismael gemacht, das war vorher, und als seine Frau Sarah gestorben war, dann hat er Kinder gezeugt, ich glaube 7 oder 8. Die kamen seinem Sohn dann alle ein bisschen in die Quere, in späteren Generationen, aber er war in der Lage, das selber zu machen. Aber er hatte Geduld. Er hatte Geduld, er hat die Verheißung erlangt. Das macht ihn zu einem der Helden in Hebräer 11. Unbedingt mal lesen, wenn es um Glaube geht. Geduld, ausharren, warten, langmütig sein, bringt Bewährung, bringt Erfahrung, bringt Übung und es stärkt meinen Glauben. Es stärkt meinen Glauben. Wenn ich weiß, ich kann aushalten, ich bin treu, ich bin loyal, das stärkt meinen Glauben. Das macht mich stark in der Sache, in der ich stehe. Wir singen dieses Lied, es liegt Kraft in den Worten auf den Herrn. Das liegt wirklich Kraft dahinter. Und alles, was uns versprochen wird, mach's schnell, mach ganz schnell. Das musst du unbedingt mal probiert haben, mach das mal, ganz schnell. Das ist zwar schnelle Befriedigung meiner Bedürfnisse oder meiner Wünsche, aber das hat keine Kraft, überhaupt keine. Dieses Weihnachten, dem wir hinterherlaufen, diese leuchtenden Kinderaugen und dieses schöne und ja und gutes Essen und weiß nicht was, das ist deswegen so fad geworden, weil es nichts mehr kostet. Du kannst das jeden Tag haben. Und du kannst die Kinderaugen leuchten lassen von Montag bis Freitag, wenn du das willst. Aber dieses Warten auf etwas, dieses in Geduld sich üben und es kostet was, das haben wir nicht mehr, weil wir das verloren geben, diesem ganz schnellen Befriedigen von Bedürfnissen. Das wird nicht stattfinden. Dieses Schöne und dieses Heimelige und dieses Wunderbare wird nicht stattfinden, wenn wir vorher nicht uns in Geduld geübt haben, wenn wir nicht geübt sind darin. Gut, Epheser 4, 2.
Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet.
Ja. Liest du das nochmal, wo die Geduld vorkommt? Da bin ich gerade ausgestiegen.
Da, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein.
Ja, sehr gut. Das, was der Kai gepredigt hat, dass wir Licht sein sollen, das kommt nicht, weil wir so ein schönes Lächeln haben oder weil wir denken, wir sind heiliger als andere oder weil wir große Reden in der Mittagspause schwingen. Das hebt uns nicht ab. Das macht uns zu wunderlichen Zeitgenossen. Was uns abhebt, wirklich von Gesellschaft und von Arbeitskollegen, die ungläubig sind und von Nachbarn, die anders sind, ist, wenn wir die Früchte des Geistes hervorbringen. Und da zählt Geduld dazu. Geduld ist eine Frucht des Geistes. Mal ganz fix, wo stehen denn die Früchte des Geistes? Dann liest das mal bitte.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, also das ist hier Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Gut. Dahin sollen wir. Und das macht uns zum Licht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut. Und wir sollen in Langmut vollkommenes Werk haben. Ich will noch den 2. Petrus 5, 1, Vers 5. Hat die jemand? Sarah? Gut.
Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe.
Ja. Ja. Lest euch diese Folgen wieder durch. Schreibt es auf, 2. Petrus 1, Vers 5. Und was die Sarah aber gleich am Anfang gelesen hat, ist, wir sollen danach eifern. Oder lies nochmal, wie steht das?
Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf.
Wendet allen Fleiß auf. Wendet allen Fleiß auf. Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Seid fleißig. Es steht, es gibt eine Bibelstelle, da steht, seid eifrig in Geduld. Der Herr, das ist der Hammer, eifrig in Geduld. Wer sich sowas ausdenkt, hatte irgendjemand ein Bild zu eifrig in Geduld, wie das aussehen soll? Ich war nicht so gut mit der Vorstellung, aber nichtsdestotrotz ist das die Herausforderung, seid eifrig in Geduld, setzt was dafür ein, geduldig zu sein. Und wenn wir dann solche Leute unter uns haben, wie die Evelyn, die hier vorne steht und sagt, ich bete seit 23 Jahren, dann ist unser Platz an der Seite von der Evelyn. Und wenn ich jemand habe, von dem ich weiß, der betet da und dafür, dann ist unser Platz an seiner Seite. Wisst ihr, wir brauchen nicht jede Gebetsgemeinschaft, die wir haben in der Gemeinde oder in Frauengebetskreisen oder in Jups oder weiß ich nicht was, mit diesen Dingen, auf die wir warten, das müssen wir dort nicht immer reinbringen. Meistens wissen es die anderen sowieso. Aber wir brauchen jemand an unserer Seite, der mit uns das betet. Sucht euch jemand, dafür ist Gemeinde da. Sucht euch einen oder zwei, zu denen ihr geht, einmal die Woche. Und seid treu darin. Geht auch wirklich hin. Und betet dafür. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass sich die Gebetszeiten im Laufe der Zeit verändern werden. Das geht los mit, ach Herr, bitte mach doch. Und dann kommt man zu der Erkenntnis, dass, ach Herr, bitte mach doch, nicht das ist, was geschrieben steht, sondern das geschrieben steht, ihr habt alles, wenn ihr nur bittet. Dass uns Gott das alles zur Verfügung gestellt hat, sondern, und dass wir das abholen können. Dann verändert sich unser Gebet. Und wir sagen, ich nehme das, was du für mich erkauft hast am Kreuz. Und noch ein Stück weiter weg von dieser Anfangsgebetszeit kommen wir dazu zu sagen, Herr, danke, dass du das für mich gemacht hast. Ich preise dich. Ich sehe es noch nicht, ich preise dich dafür. Und noch ein Stück weiter kommt, weil du du bist. Weil du du bist. Und dann können wir aus ganzem Herzen singen, ich bin total verliebt in dich. Und falls das jemand nicht mitsingen kann, hier vom Anfang weg, ich kann euch verstehen, ich kann es auch nicht mitsingen. Also verliebt, da braucht es ein Stück. Da braucht es erstmal einen Ansatz, ehe ich das singen kann. Aber wir können dazu kommen. Wir können dazu kommen. Und Gott will uns, Gott lockt uns diesen Weg. Der will, kommt, ich zeige euch das. Ich bin so reich. Wisst ihr noch den ersten Vers, den wir gelesen haben? Dass wir keinen Mangel, dass wir unversehrt sein sollen und keinen Mangel haben sollen. Das ist das, was Gott vorbereitet hat, wenn wir in Geduld hinterhergehen. Es ist jetzt ein bisschen herausfordernd. Ich sag mal, zum Miteinander beten gehört ja eine gewisse Vertrautheit. Und man muss wissen, ob man dem, der neben einem sitzt, sein Herz aufmachen will und sagen will, du, ich will für die und die Sache beten. Aber ich denke, wir sollten das vielleicht doch machen. Wir sollten uns, also ich meine, das, wir sollten miteinander beten. Wenn jemand mit seinem Nachbarn gar nicht über irgendwas beten will, dann sucht euch jemand hier im Raum, mit dem ihr das wollt. Und sagt, ich hätte gerne einen Ansatzpunkt. Und dann sucht euch zeitnah, zeitnah meint im Laufe der nächsten Woche oder zwei Wochen, jemand, mit dem ihr für euer Anliegen betet. Ihr braucht das. Sonst macht die Hoffnung der Ecke numm und keiner weiß, wo er sie wieder herkriegen soll. Zu zweit ist es anders. Ich weiß das selber. Zu dritt ist es noch besser. Ich bete zur Zeit in einem Dreierteam. Das ist unglaublich, unglaublich bereichert. Also wir treffen uns immer nur zu zweit. Aber die Eindrücke, die wir haben, die gehen dann durch und das ist so bereichernd, das ist so gesegnet. Sucht euch jemand, mit dem ihr beten wollt. Jetzt guckt doch mal, neben wem ihr sitzt, ob ihr das so miteinander sagen wollt. Und ich bitte euch, dass ihr euch beim Beten auch ermutigt. Dass ihr euch ermutigt. Sagt, die Verheißung ist, dein Erbe ist Gesundheit. Oder die Verheißung ist, Gott ist dein Versorger. Oder, also das setzt voraus, dass ihr im Wort ein bisschen zu Hause seid, aber das seid ihr ja, ne? Ihr seid ja fit. Ja, dass wir auf die Not antworten können, die vielleicht mein Nachbar hat. Mit dem, was im Wort geschrieben steht. Nicht mit dem, was wir uns aus den Fingern saugen. Sprecht euch das zu, segnet euch und nächste Woche jemanden suchen, mit dem er beten will, für seine Not. Gut? Jetzt ist die Zeit, wo ihr euch eurem Nachbarn zuwenden müsst. Geduld haben, dass wir aus deiner Fülle alle die Sachen nehmen können, die uns fehlen, wo wir mangeln, Herr. Und wir wollen fleißig sein, wir wollen eifrig sein, wir wollen mit aller Kraft wirklich da hineinkommen, dass wir wachsen in Freundlichkeit, in Demut, in Sanftmut, in Langmut. Herr, das ist unser Ziel. Wir wollen ein Licht sein in dieser Welt. Nicht ein Licht, was im Trüben leuchtet, sondern ein Licht, was dein Licht, deine Schönheit, deine Herrlichkeit spiegelt und weiterträgt zu den Menschen, die in Not sind in unserer Welt. Du selber, Herr Jesus, du bist die Antwort auf ihre Fragen. Du selber in uns, Herr. Herr, wir rühmen deinen Namen über der kommenden Woche und wir beten, dass du uns bewahrst, dass du deine Engel mit uns schickst, mit jedem Einzelnen, dass du uns segnest und behütest, dass du uns deine Freundlichkeit leuchten lässt, dass wir sehen, du hast uns lieb auf jedem Schritt, den wir gehen, dass es in unserem Bewusstsein ist, in unserem Herzen. Herr, du in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.